Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser biblischer Begleiter heute Vormittag ist ein Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Eine ziemlich bekannte Geschichte mit Haken und Ösen. Das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und als sich Jesus auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Tja, liebe Schwestern und Brüder, eigentlich tut mir der junge Mann leid. Solche jungen Leute hätte ich mir wünschen. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und fragt nicht die alltäglichen Dinge nach, die man so fragt, wie man seine Zukunft gestaltet, sondern macht das, was viele junge Menschen eben nicht tun. Er fragt über die alltäglichen Lebensgestaltungen hinaus: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Wenn wir ganz ehrlich sind, wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir in unseren Lebensphasen denken und handeln. Und da gibt es die Phasen des Aufbaus und des Schaffens von Lebensgrundlagen. Und erst ab einem gewissen Alter fängt man an, ernsthaft darüber nachzudenken: Was kommt denn danach? Was erfüllt das Leben? Wie erfüllt es sich am Ende? Was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Fragt hier schon ein junger Mann. Also, ich wäre eigentlich froh, wenn junge Menschen mich sowas fragen würden. Und was erlebt der arme Kerl dann? Er kriegt einen klassischen Korb. Er ist ja höflich. Er fragt: Guter Meister, redet er Jesus an, guter Meister. Und Jesus, richtig schroff: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Ja, ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass Jesus da auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Passiert einem ja auch. Man ist gerade in einem Gespräch oder man ist in seinen Gedanken und plötzlich quatscht einen von hinten links jemand so schräg an und man reagiert heftiger und harscher, als man es eigentlich möchte. Weil in diesem Tonfall kennen wir Jesus ja normalerweise nicht, ne? Wir haben doch eine positive Assoziation damit, wenn wir sagen, es ist wichtig, zu Jesus zu kommen. Nun kommt einer und kriegt einen Korb. Ich kann es mir nur so erklären. Vielleicht liege ich auch falsch, aber das sei mal dahingestellt. Und dann besinnt sich Jesus, der schroffe Tonfall verklingt und er antwortet auf seine Frage. Seine Frage war ja, was soll ich tun? Jesus sagt, das sollst du tun. Halt dich an die Gebote. Vater und Mutter ehren, niemanden umbringen, nicht klauen, nicht Ehe brechen, niemanden berauben. Lügen sollst auch nicht. Das kannst du tun. Und kriegt als Antwort, Meister. Man sieht also, der junge Mann hat gelernt, er nennt ihn nicht mehr guter Meister, der Korb hat gesessen. Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Habe ich alles getan. Damit müsste doch die Tür zum ewigen Leben für mich offen stehen. Was ich tun konnte, habe ich getan. Könnten wir jetzt wieder erwarten, dass Jesus sagt, brav Bub, wenn du alles richtig gemacht hast, dann trägst du ja den Schlüssel zum Himmelreich schon bei dir. Und in guter jüdischer Tradition war das ja der Schlüssel. Gesetzeserfüllung, Gebotserfüllung, wer das sagen kann, Mensch, du bist ja wirklich vorbildhaft. Schließlich hängt ja die große Verheißung Israels an dieser Gesetzeserfüllung. Die Verheißung heißt ja, der Retter, der Messias, kommt, wenn alle Kinder Israels einen Tag lang, ohne Ausnahme, alle Gebote erfüllen. Nicht nur die 10, sondern die 10.000 Unterausführungsbestimmungen, die im Lauf der Zeit dazugekommen sind. Und da steht vor Jesus einer, der mit gutem Gewissen sagt, jawohl, ich mach das von Kindesbeinen an. Hätte ich eigentlich erwartet, dass Jesus sagt, super, du bist ein Vorbild, dass er sich umdreht und den anderen Anwesenden deutlich macht, schaut her, das ist der, nach dem ihr euch richten sollt, wenn es um eure Lebensvollzüge geht. Wenn ihr alle so handelt wie dieser, dann kommt das Heil. Aber Dienste. Jesus sieht ihn jetzt erst an und gewann ihn lieb. Nimmt ihn also nicht nur als Fragesteller von hinten links wahr, sondern als Menschen. Und sagt zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Noch eine Aufgabe. Ist denn niemals genug? Anstatt des Lobes, das der junge Mann sich vielleicht erwartet hat, noch eine Forderung. Und eine Forderung, die ihn eben vor ein striktes Entweder-Oder stellt. All das, was du dir geschaffen hast in diesem Leben, aufzugeben, für den Weg in ein neues Leben, von dem du vielleicht nur eine Ahnung oder eine Verheißung hast, aber keine Konkretion. Wie ist denn dieser Schatz im Himmel? Gibt es da Kontenbücher? Ist der beziffert? Ist er nicht? Und so geht es dem jungen Mann, dass er in die Zwickmühle gerät. Er wird unmutig über diese Forderung und geht traurig davon. Traurig genug, diese Geschichte, bislang. Aber dann legt Jesus noch eins drauf. Mit diesem klaren Satz, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Und was löst er aus? Entsetzen. Zu Recht. Es gab freilich in der Geschichte des Christentums eine ganze Reihe von Bettelorden. Das Ideal der Armut wurde hochgehalten. Aber wenn sich alle danach richten, wenn alle arm sind und nichts haben, wer kann denn dann noch was geben? funktioniert doch nicht. Und die Jünger sind meiner Ansicht nach tatsächlich zu Recht entsetzt. Fragen sich vielleicht, welcher Geist reitet Jesus gerade, dass er da noch dieses Pfund drauflegt? Und Jesus sieht ihr Entsetzen und er hackt nochmal nach. Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Und dann kommt dieses grandiose Bild, das wir aus dieser Geschichte über die Jahrhunderte hinweg immer wieder vor Augen haben. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. So, boing. Ich kann mir Kamel vorstellen. Das afrikanische Dromedar, das asiatische Trampeltier mit zwei Höckern. Ich kann mir Nadeln vorstellen, bin schließlich in einem Kurzwarengeschäft aufgewachsen. Und wenn ich es mir vorstelle, bin ich in diesem Fall sogar großzügig und nehme keine Nähnadel, sondern eine Sticknadel, die hat ein größeres Öhr. Da stelle ich mir wieder das Kamel vor. Bring's nicht durch. Und dann fällt mir der Salzburger Jedermann ein. Der ist kein Kamel. Aber es ist ein Mensch, der versucht, die beiden Leben zu verbinden, das Diesseitige und das Jenseitige, und seine Schätze, seinen Schatz mitzunehmen. Und er scheitert daran. Und das hat mir dann geholfen, auch dieses Wort ein bisschen besser zu verstehen. Erstens, wir sind immer wieder in der Gefahr, Menschen in Schubladen zu stecken. Da gibt es eine Eigenschaft und dann ist er so und alles andere, was ihn ausmacht oder sie ausmacht, verschwindet. Diese Diskussion haben wir immer wieder, haben auch in der Landessynode erlebt, als es um Schwule im Pfarrhaus ging. Da ging es nicht darum, dass das Pfarrer waren und dass das gute Seelsorger waren, das waren Schwule. Das ist die Gefahr. Mit einem Wort einen Menschen zu beschreiben, ist gefährlich. Und das Zweite ist, was macht denn einen Menschen wirklich aus? Oder nehmen wir das Bild vom Kamel. Wie kommt das Kamel durchs Nadelöhr? Das Kamel lässt alles zurück, was es daran hindert, durch dieses Nadelöhr hindurchzugehen. Weil in dieser neuen Welt braucht es nichts anderes, als nur sein ganz persönliches Kamelsein. Und es ist klein. Das rutscht durchs Nadelöhr. Und alles, was an Ballast und Notwendigkeiten in der bisherigen Lebensgestaltung da war, das braucht es, wenn man durch dieses Nadelöhr geht, gar nicht mehr. Deswegen kann man es getrost da lassen. Plötzlich bekommt nämlich auch diese Geschichte, die Jesus so schroff dastehen lässt, nochmal ein anderes Licht. Wir als Christen warten drauf, dass wir zu der Stunde, die Gott uns zuteilt, Christus begegnen werden. Und wenn wir ihm begegnen, dann begegnen wir ihm mit dem Kern unseres Seins. Und das ist klein im Vergleich zur Größe Gottes. Das passt durch jegliches Nadelöhr. Und der junge Mann ist eben diesem Christus begegnet. Im diesseitigen Leben schon. Und er sollte sich entscheiden, was ist das, was mich in der Vergangenheit hält, in der alten Welt? Und was ist das, was mich ausmacht, was ich mit hinnehmen will in die neue Welt, in das neue Leben, in die Nachfolge Jesu, die damals eben ganz konkret sichtbar auf Erden wandelnd war? Und der junge Mann fand seinen Zeitpunkt noch nicht für erreicht. Das bisherige Leben war ihm wichtiger. Wem kann man das übel nehmen? Aber das Kamel, der Mensch, die Seele, alles passt durch dieses Nadelöhr und kann und darf zu Gott kommen, wenn es sich auf das besinnt, was sein eigentliches ist, nämlich Kind Gottes, Mensch, Teil der Schöpfung zu sein. Die Jünger fragen ganz entsetzt, ja, wer kann denn nach den Bedingungen, die du da stellst, noch selig werden? Und jetzt hört man sogar in der Antwort Jesu ein leichtes Schmunzeln, bevor er den Satz spricht. Weil er merkt, dass wir Menschen immer und immer wieder in unseren menschlichen Kategorien denken, auf Unterfränkisch können wir gemach oder können wir nicht gemach. Aber darauf kommt es in der Beziehung zu Gott nicht an. Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, dass das Kamel durchs Nadelöhr geht. Aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Denn er sieht den Kern unseres Seins und dann fällt endlich das Wort, das Jesus im ersten Teil dieser Geschichte vermieden hat, als es um die Antwort auf die Frage ging, was muss ich tun? Nämlich die Gnade. Ich muss es mir nicht verdienen, sondern ich bekomme es von dem, dem nichts unmöglich ist, geschenkt. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.